ARD.
Kommt natürlich noch hinzu, da hast du plötzlich ja die Eigentümer, die stehen neben dir. Und dann sage ich, das ist so schön, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ihr uns geholfen habt, und mit Tränen in den Augen, und dass ihr Deutschen uns geholfen habt, das ist so schön.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Theresa, hier sitzt du strahlend wie eh und je, aber du hast was Aufregendes hinter dir, ne?
Oh ja, ich war neulich im Brandcontainer. Richtig cool. Das war das zweite Mal schon. Das erste Mal war mit Wärmegewöhnung. Das war so ein bisschen reingehen, ein bisschen gucken, wie sich das Feuer verhält, wie sich die Hitze verhält, wie man darauf reagiert. Und das war jetzt schon mit taktischem Vorgehen, mit Löschen und so. Das war ordentlich.
Brandcontainer ist wie ein Container, der brennt?
Genau. Du hast einmal zwei verschiedene Arten von den Brandcontainern. Einmal im feststoffbefeuerten, also da hast du irgendwelche Paletten oder Material, was brennt halt mit Rauchentwicklung. Und einmal die Variante mit Gas, also das ist dann ein bisschen kontrollierter.
Das heißt, du gehst da unter Atemschutzmontur, ja, gehst du rein und musst löschen.
Genau, und dann kannst du halt in der Nachbesprechung auch das Ganze eruieren und sagen, ja, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo hättest du noch ein bisschen besser machen können, und tatsächlich dann auch diesen Flashover simulieren, ne? Die Durchzündung dann, wenn die Feuerwalze richtig über dich drüber kommt, das ist schon echt mega cool, ja.
Wie heiß ist denn das da drin?
150 bis 200 Grad. Ja, schon, ja.
Aber du bist geschützt.
Man ist geschützt, ja. Es wird natürlich warm. Ne? Die Pumpe geht natürlich ordentlich, das Herz schlägt, und du bist danach komplett durchgeschwitzt. Also es gibt keine trockene Stelle am Körper. Aber ja, das ist ganz schön geil.
Die Frau für die Action, Theresa. Ihr merkt, wo ihr seid. Ihr seid bei Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen der Feuerwehren, hinter die Kulissen der Einsätze. Zusammen mit den freiwilligen Feuerwehrleuten natürlich. Wahre Actiongeschichten ohne Schnickschnack gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und während wir hier über den Brandcontainer und Flashovers plaudern, sitzt hier schon jemand, nämlich unser nächster Gast, der von ganz weit weg kommt, nämlich vom obersten Zipfel aus Deutschland, aus der Nähe von Flensburg. Jens Sörensen, auch dieser Name passt ja so in diese Ecke. Jens Sörensen ist bei uns. Hallo Jens.
Hallo.
Hallo. Moin. Jens.
Schön, dass du da bist. Du hast einen besonderen Einsatz mitgebracht, der gar nicht streng genommen in Deutschland spielt, sondern ein bisschen weiter weg, ne?
Ja, das ist richtig.
In Dänemark.
In Dänemark.
Jens ist Wehrführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Nihus im Kreis Schleswig-Flensburg. Ein kleiner Ort im Norden, Ortsteil der Gemeinde Harrislee, direkt an der deutsch-dänischen Grenze. Am 27. Juni 2024 werden er und seine Kameraden alarmiert. Doch sie sollen nicht auf ihrer Seite der Grenze löschen, sondern auf der dänischen. Dort brennt ein Resthof.
Das Spektakuläre dabei war, dass quasi zur gleichen Zeit, weil ein starkes Gewitter herrschte, zwei Einsätze gleichzeitig in Dänemark stattgefunden haben.
Okay.
Somit musste der Wehrführer dort aus Padborg, oder Pelborg, wie man es auf Dänisch sagt.
Wie heißt das?
Pelborg.
Obwohl das Padborg geschrieben wird.
Padborg hört sich ja so hackig an.
Also man sagt, Pelborg. Ist das verrückt? Man sagt ja immer, der Däne spricht, als wenn er was im Mund hat, ne?
Nein, das stimmt nicht.
Nee, sprichst du Dänisch?
Die können so gut schnacken.
Ach, ich höre das so gerne.
Ja, das hört sich gut an.
Lernt man, wenn man da oben wohnt, automatisch Dänisch?
Was lernt man alles da oben? Im Endeffekt lernst du Plattdeutsch, weil deine Eltern das gesprochen haben mit dir. Dänisch, weil man ja auch permanent auch mit denen zu tun hat. Entweder im Urlaub oder ja eben kameradschaftlich. Meine Kinder sind im dänischen System, dänische Schule, und das gehört sich so. Also man soll zumindest sprechen und verstehen können, definitiv. Ja. So ist die Verbindung an der Grenze.
Finde ich ganz schön. Haben wir mal ganz andere Einblicke. So viel können wir sagen. Es geht um internationale Zusammenarbeit heute.
Stark.
Also es war so, dass wie gesagt die beiden oder erst ein Einsatz eingegangen ist dort an der jeweiligen Station oder Leitstelle in Dänemark. Und nach kurzer Zeit wurde gleich der zweite Alarm ausgegeben, wo der Wehrführer Michael sofort reagiert hat und gesagt, so bei zwei Einsätzen gleichzeitig brauche ich dringend noch Unterstützung aus Deutschland.
Aber bis zu dem Zeitpunkt hattet ihr in Deutschland noch nichts davon mitbekommen.
Nein.
Das war nur also in Dänemark direkt.
Okay. Und wo warst du, als ihr alarmiert wurdet? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, ich bin Bauernsohn Vater hat zwar schon aufgehört, aber man hat immer noch mit Trägerfahren und Co. zu tun. Ich war gerade auf dem Schlepper, habe die Alarmierung dann über die Wehre erhalten und bin dann und Pager und bin dann sofort los. Es war natürlich was anderes, weil man sollte nach Dänemark.
Deutsche und dänische Feuerwehrleute haben sich auch in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeholfen und unterstützt. Doch dieser Einsatz ist etwas Besonderes, denn erst vor kurzem haben die Wehren ihre Zusammenarbeit offiziell besiegelt. Jens springt also vom Schlepper und macht sich auf den Weg zum Feuerwehrhaus.
Wir haben gerade frisch abgeschlossene Kooperationsvereinbarung und du steigst in dieses Auto und da muss man ganz ehrlich sagen, so geil, wir haben alles richtig gemacht. Also vorher alles abgeschlossen, Bürgermeister Ellermann unterschrieben, läuft, wir können jetzt los, wir können endlich unseren dänischen Kameraden helfen.
Ah, war das vorher ein Thema?
Das war vorher ein Thema, ja, bei wirklich Großlagen hat man sich schon geholfen, aber das Ganze ist ja dann immer so ein bisschen von der Bürokratie ein bisschen schwierig. Jetzt war es eben so offiziell, das heißt alles, was mit versicherungstechnischen Gründen und sonstiges zu tun hat und wer übernimmt die Kosten und so weiter und so fort, das war geklärt.
Okay.
Und wir konnten dann dementsprechend ins Feuerwehrauto reinsteigen. Ich war in dem Moment Gruppenführer und ja, wie das so in der kleinen Dorfwehr so ist, so Kumpels, Freunde, alle mit dabei, mein guter alter Kumpel, mit dem man im Sandkasten groß geworden ist, war Maschinist. Und wir fuhren dann los. Und der Moment war natürlich ein besonderer, wo man dann über die Grenze gefahren ist.
Mit also Blaulicht und Martinshorn.
Blaulicht und Martinshorn, so wie es sich gehört. Mhm. Das war ein sehr cooler Moment, definitiv.
Freie Durchfahrt ist das Stichwort. Wenn ich jetzt an die Grenzüberschreitung da denke, und da staunen sich doch oftmals auch Urlaubsautos und keine Ahnung was. Hattet ihr da Probleme mit Rettungsgasse oder so? Oder konntet ihr einfach wirklich tatsächlich
frei durchfahren? Das ging eigentlich. Also ja? Es waren relativ schnell, dass die Fahrzeuge beiseite gefahren sind. Du hast immer noch die Möglichkeit, dort auszuweichen.
Ja.
Somit konnten wir da mit guter Geschwindigkeit durchfahren. Und die Strecke dorthin, kurz nachdem wir an der Grenze über die Grenze gefahren sind, konnte man schon von Weitem sehen, was für eine jeweilige Rauchwolke dort entstanden ist. Das war, wie gesagt, ein Resthof, wo dementsprechend auch gleich das Wohnhaus angelegen hatte und eine Blechscheune sozusagen dabei war. Die war im Vollbrand. Dort war dementsprechend auch das Feuer ausgebrochen durch einen elektrischen Schaden, durch den Blitz und durch die jeweiligen Steuerkästen, die da drin verarbeitet worden sind. Und ja, das war so das Erste, was wir dementsprechend gesehen haben.
Wo ihr dann auf Anfahrt wart, Lageraufsicht, wie weit war es noch bis zur eigentlichen Einsatzstelle dann?
Wir waren dort gerade auf einer Hauptstraße, wo wir 5 bis 6 Kilometer schon sehen konnten, wo dann dementsprechend die Rauchwolke ist.
Und die Rauchwolke tiefschwarz oder braun? Oder?
Tiefschwarz.
Tiefschwarz.
Im kurzen Moment, wo wir dann da waren und wir hatten dann die Draufsicht an dem Gebäude, wussten wir, okay, das ist ja ein großes Ding.
Als Jens und die Kameraden an dem Bauernhaus ankommen, steht schon ein Löschfahrzeug und ein Tanker auf dem Kieshof. Flammen schießen aus dem Scheunendach. Beängstigend dicht am Wohnhaus mit seinen Blumenampeln und geschmückten Fenstern. Die verschiedenen Wehren müssen sich nun abstimmen. Sie dürfen keine Zeit verlieren.
Der große Vorteil dabei war, dass wir uns untereinander schon kannten. Also wir und unsere Wehren haben sich vorher auch immer getroffen. Also wenn ich jetzt von News auch sehe, trifft man sich schon seit 1960 immer und machen Schlagbaumfest etc. Da hat man zusammen geübt und danach hat man dann sich zusammen hingesetzt. Denen haben die Wurst mitgebracht und wir haben dementsprechend die Getränke mitgebracht.
Weil die in Deutschland billiger sind.
Ja, richtig. das war dann das Passte. Das war, wie gesagt, das ist so ein bisschen, sag ich mal, Tradition zwischen uns und in Dänemark gewesen. Also man kannte sich schon, das ist immer wichtig, dass man nicht nur funkt und ein Gesicht dahinter hat. Wer ist das eigentlich, der hier gerade entgegenkommt? Aber beim Einsatz selber kam auch gleich ein Kamerad aus Harreslee. Es war ja dann die Gemeindefeuerwehr Harreslee vor Ort. Mensch, pass mal auf, die und die Lage. Der Feuerwehrhörer aus Dänemark kam auch gleich auf mich zu. Wir haben uns ganz kurz abgeschnackt, wie wollen wir hier vorgehen. Riegelstellung, Wohnhaus schützen, Scheune dementsprechend so und so vorgehen, Wasserversorgung, Übertanker. Das waren 2-3 Minuten, da war das Thema klar und dann konnten wir loslegen.
Sagt gleich Riegelstellung, war überhaupt da irgendwas zu retten?
Ja, wirklich. Also das war wirklich, die Scheune stand in Vollbrand und das Wohnhaus selber war noch nicht angegriffen vom Feuer.
Ja.
Also konnten wir dementsprechend gleich loslegen und dort schützen.
Ja. Waren in dem Wohnhaus noch Leute drin?
Glücklicherweise nicht. Also dort war wirklich, Personen waren wirklich schon draußen. Es ging ja dort wirklich nur noch um Retten dementsprechender Güter.
Insgesamt 30 Kameraden sind zunächst vor Ort. Doch es werden schnell mehr. Gut 100 deutsche und dänische Feuerwehrleute sind schließlich dabei, die Flammen zu bekämpfen und zu verhindern, dass sie übergreifen.
mehrere Einheiten wurden dann noch alarmiert. Das waren dann auch Katastrophenschutz. Es war die Drohnenabteilung auch dementsprechend auch mit alarmiert worden. Das volle Programm.
Wenn wir mal beide Wehren jetzt zusammenführen oder beide Seiten, die deutsche und die dänische Seite, wer hat eigentlich was mitgebracht? Also ich kann mir vorstellen, möglicherweise greift Technik ineinander. Die einen haben was, was die anderen nicht haben, oder?
Ja, Win-Win. Ja? Also wir haben dort durch die Kooperationsvereinbarung den großen Vorteil erlangt, dass wir von dänischer Seite die Möglichkeit haben, ein Boot zu bekommen.
Ein Boot? Ah ja.
Flensburger Förde, wenn da irgendwas stattfindet. Da gibt es momentan so einen Hype, so eine Mode, wo man auf so einem Brett auf dem Wasser rumfährt. Haben wir oftmals, dass da jemand, der mal plötzlich mal ins Wasser fällt.
Stand-up-Paddling, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Tatsächlich? Ist das Thema bei euch? Man soll es ja glauben, wer auf die Förde geht, der kann das.
Also grundsätzlich Wassersport. Ne? Ja. Also das ist doch schon so, dass da viele, viele, auch wo man sich fragt bei gewissen Witterungen, warum gehst du aufs Wasser? Mhm. Warum machst du das? Temperatur, Sturm etc. Da hilft auf jeden Fall Dänemark mit aus. Und dann, was haben wir noch? Den Tanker natürlich.
Also die Tanker ist Fahrzeug?
Ja, die Tanker in Dänemark sehen nicht so aus wie bei uns in Deutschland, sondern da sind 23.000 Liter Wasser mit. Das Coole ist, die haben von der Fahrzeugbeschaffung das ein bisschen geschmeidiger wie bei uns in Deutschland. Das war schon damals, so in den 60er Jahren, da haben sie dann die Milchlaster umgebaut, ganz einfach. Ist ein Edelstahltank, der rostet nicht. Konstruktion selber unter Konstruktion rottet auch nicht so schnell weg. Wurde schnell mal von blau auf rot lackiert. Und zack, haben wir plötzlich einen großen Tanker, wo Wasser drauf ist.
Was hat denn ein deutsches Tanklöschfahrzeug? 5.000 Liter? 4.000?
Standardsgemäß ein LF so über 2.000 ungefähr. Sonst ein Tanker 4.000, ja. Und auch mehr, ja, auf jeden Fall. Aber die haben da auch ein anderes, die haben nicht so ein Hydrantennetz wie wir.
Okay.
Also die haben das nicht so stark ausgebaut. Denn dort war nämlich die Lage, Bauernhaus.
Weit ab vom Schuss?
Weit ab vom Schuss. Keine Wasserversorgung.
Das heißt, du musst über Tankwagen oder Tanklöschfahrzeuge.
Genau. Der Tankwagen, der als erstes vor Ort war, wurde natürlich dann gleich angespeist und es wurde gleichzeitig natürlich noch eine zweite Wehr aus Dänemark mit alarmiert. Das ist deren AAO, dass in dem Moment, wenn irgendwo ein Tanker alarmiert wird, dass gleich der nächste mit rankommt. Mhm. Dass wir auf 46.000 Liter kommen und damit kann man erstmal was anfangen.
Für den Erstangriff ja, aber wir hatten das ja in einer Folge mit dem Hochhausbrand. Da hatten wir die Supertanker mit den 40.000 Litern, ja. Ne?
Die sind auch irgendwann
die
endlich,
sind aber dann,
ne?
Ja.
Und
die sind
dann musst
durch.
Du auch mit den großen Tankern, 20.000, 40.000, was auch immer, ja. Auch Pendelverkehr fahren, ne?
Dann kommt der Pendelverkehr, ja. Ganz klar. Und dann, aber es ist schon eine geile Sache. Ja. Man hat von vornherein, kannst absolut. Du Gas geben und hast von vorne, weißt du, da hast du 25.000 Liter Wasser erstmal. Deine Jungs sind sicher, die können agieren, wir können Energie als erstes aus dem Feuer entnehmen und wir kommen schon ein ordentliches Stück voran. Ja.
Ich muss mal einen Exkurs kurz machen. Jetzt, ihr könnt gleich als Feuerwehrleute mich wirklich ein bisschen auslachen. Könnte ich theoretisch mit Salzwasser löschen oder mache ich damit alles kaputt? Also ich meine, Salzwasser habt ihr da oben ja am Meer genug. Kann man das pumpen?
Doch, kannst du. Aber nicht jede Pumpe ist für Salzwasser geeignet.
Wollte ich gerade sagen, es würde wahrscheinlich die eine oder andere ganz schön
anfressen. Die neueren Pumpen sind aus Edelstahl oder aus Kupfer. Ja. Dass da in dem Sinne von der Technik her nichts kaputt gehen kann.
Aber wir haben ja immer wieder Einsätze, wo du über lange Wegstrecken irgendwie Wasserversorgung aufbaust und dann aus Teichen, aus Tümpeln.
Doch, das funktioniert.
Würdet ihr das aus dem Meer auch holen, oder?
Ja.
Macht ihr auch?
Ja.
Okay, also keine dumme Frage.
Nein,
das freut mich.
Berechtigt.
Okay. Ich habe ja hier schon ein ab und zu mal daneben gelegen.
Ein bisschen mehr Pflege wird auf jeden Fall dann beansprucht, sage ich mal, von der Technik her, aber es ist möglich, klar.
Okay. Das heißt, da habt ihr...
Macht die Wasserschutz...
machen die ja auch, stimmt, klar, mit den Löschbooten. Wo soll es sonst herkommen, ne?
Jo.
4 Kilometer Schlauchleitung bis zum Festland, nein, lassen wir den Spaß. Nein, ihr habt also diesen Tankwagen oder die Tanklöschfahrzeuge, die großen, habt ihr eins aus Dänemark da? Habt ihr denn auch was mitgebracht oder habt ihr irgendwas, was die Dänen nicht haben?
Ja, die Gemeindefeuerwehr Harsli hat eine Drehleiter, wo jetzt die Dänen selber als nächstes in Abenrade und Sonneborg dementsprechend einen Drehleiter haben. Das heißt, die würden dann, sag ich mal, zeitlich Viertelstunde, 20 Minuten dahinter liegen, bevor die dann die Drehleiter zur Verfügung stehen haben.
Das heißt, da kommt ihr dann auch jetzt nicht nur bei diesem Brand, sondern das ist dann wirklich wertvolle Minuten, die ihr dadurch gewinnt.
Gerade Drehleiter, wichtiges Thema.
Wie ist denn das jetzt, wenn so ein Einsatz in Dänemark ist und ihr helft? Auf wessen Kappe geht denn das kostentechnisch?
Also dafür gibt es einmal dementsprechend einen Topf, einen Fonds, der dann über das Förderinstrument der Europäischen Union dementsprechend läuft, das Interreg-System. Mhm. Das ist ein Förderprogramm, um so eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu finanzieren.
Okay.
wo dann auch sowas wie Sonnensignal und Co. oder wie verhalte ich mich im Verkehr, wenn wir mit den Fahrzeugen nach Dänemark fahren, ist das geregelt, klar geregelt. Also von der Versicherung her ist das soweit klar. Das wird alles abgeklärt. Du hattest das Thema angesprochen, Kommunikation.
Ja.
Auch nächstes Thema, wo man Verbindungsoffiziere sozusagen genommen hat. Das sind Leute, die aus dem dänischen System auch sind.
Aus dem dänischen Staat oder was? Oder?
Nee, also das sind jetzt so, wie ich komme aus Deutschland, sind dänische Schule gegangen, beherrschen die Sprache komplett. So 100%.
Okay.
Und in Dänemark genauso, die Deutsch komplett klar reden.
Ja.
Denn das Ding ist ja, ich kann Dänisch, okay, ich verstehe, wie gesagt, und auch sprechen, aber so, wenn ich im Einsatz bin, wo wirklich das Verständnis zu 100% passen muss und ich irgendwas nicht klar verstanden habe, das funktioniert nicht.
Ja, stell dir mal vor, es geht da einer bei drauf, weil du irgendwas nicht richtig verstanden hast.
Ja.
Ne?
Was hast du gesagt?
Und
der
Heck, was wie, da soll ich rein?
So, ja, nee, ja, und das,
nicht
das, das
da passt rein.
Nicht. Dadurch, dass es zusätzlich dieses Projekt, Danke 112, wird dort dementsprechend agiert, Verbindungsoffiziere, Kommunikation. Wie läuft es mit dem Funken? Also wie läuft das dementsprechend ab? Es sind extra spezielle Antennen angefertigt worden, dass wir jetzt, sage ich mal, grenzüberschreitend dann miteinander kommunizieren. Rufgruppe, Bildung, Leitstelle etc. Das ist jetzt alles so, diese ganzen Projekte werden durch diese Variante finanziert.
In Deutschland ist ja irgendwie, wahrscheinlich in Dänemark, auch alles genormt. Ne? C-Schlauch, B-Schlauch und so weiter. Funknamen und so weiter und so fort. Passt das eigentlich alles zusammen mit den dänischen Abkürzungen, mit den dänischen Durchmessern? Kannst du einen deutschen B-Schlauch an einen dänischen Schlauch kuppeln?
Das ist genormt, das passt zusammen.
Okay.
Also wie gesagt, die haben so andere Vorgehensweise. Wenn ich jetzt einen Schnellangriff, wenn ich das jetzt nehme, hat man früher auch für den Innenangriff genommen. Mhm. Da ist aber mal etwas passiert in Deutschland, wo man meinte, man konnte da mal rein in so ein Hochhaus. Ist das Problem gewesen, dass durch die Hitze dieses Gummi, was das ist, um den Körper des Kameradens rumgeschlungen ist, dass er noch nicht mehr nach draußen gefunden hatte.
Alter Schwede.
Somit wurde dann gesagt, so Innenangriff mit Schnellangrifflauf auf gar keinen Fall. Das wurde abgesagt. Wir können es nur noch benutzen für Pkw-Brand, Schnellangriff.
Also das sind die Gummischläuche.
Genau, die wie so ein Gartenschlauch im Fahrzeug sind. Genau.
Ja, genau.
So, und da gehst du dann vor. Das ist aber, wie gesagt, nur für den Außenangriff gedacht.
Und die sind ja auch tatsächlich fest verbunden mit dem Fahrzeug.
Richtig.
Ne?
Das also ist da ja hast auch du noch eine Länge und dann ist Stopp. Die Dänen haben etwas längere Schläuche und die arbeiten mit Hochdruck. Das kannst du dir vorstellen, wie so ein Hochdruckreiniger, haben sie eine ganz andere Verstäubung, also auch eine andere Technik, die sie anwenden können. Und da weiß ich auch noch, da hatten wir mal auch mit den PA-Trainern gemeinsam einmal eine Übung gehabt, wo die gesagt haben, was macht ihr da für einen komischen Scheiß mit den Schläuchen da? Also die gehen dann anders vor, die hauen dann einfach den Schlauch raus, zack, ausmachen, fertig werden.
Ausmachen, fertig werden. Das gilt auch für die brennende Scheune nach dem Blitzeinschlag. Die Kameraden stimmen sich kurz ab. Die Riegelstellung ist schnell aufgebaut. Dann spritzen sie literweise Wasser auf das angrenzende Wohnhaus. Das Dach des Komplexes macht es den Feuerwehrleuten allerdings etwas schwerer.
Das Dach, das war ein Blechdach, das war so ein bisschen so ein kleines Hindernis. Da kann man nicht mal eben eine Pfanne beiseite nehmen. Das ist Blech, da muss man so ein bisschen was beiseite ziehen. Dass man dort, sage ich mal, das Wohnhaus schützen konnte.
Das heißt Blechdach auf der Scheune oder was?
Ja, genau. Scheune und auch auf dem Wohnhaus. Also es gibt so ein Pfandprofil, dänisches Pfandprofil, das ist dann Blech. Von Weitem sieht es aus wie eine Pfanne. Und wenn du dann dabei gehen willst, muss man schon mal genau gucken, okay, ich habe ja nicht mit einer Pfanne zu tun, die ich mal kurz mit dem Haken wegziehen kann, sondern da muss ich jetzt mal entweder aufflexen oder aushebeln oder wie auch immer.
Und wie seid ihr da vorgegangen? Jetzt kommt Thema Flexe. Ganz interessant.
Du musst wissen, also, Theresas Lieblingsgerät ist die Motorflex.
Motortrennschleifer heißt es ja fast nicht richtig.
Nein, wir konnten vorgehen, dass wir in dem Bereich, wo wir rankommen wollten, konnten wir es aufhebeln. Also das war schon froh von der Thermik her, dass das Blech so weit weggebogen, dass wir da einmal dazwischen gehen konnten.
Wie stelle ich mir das Aufhebeln vor? Ich fahre da hoch mit der Drehleiter und dann zack, weg oder wie, wo?
Ja, mit der Drehleiter hast du ja den Reißhaken, da kannst du mitarbeiten, dass du das aufhebeln konntest. Einiges konnten wir von unten dementsprechend regeln.
Ja.
Und das Feuer war so, sag ich mal, dass das zum Glück relativ schnell abgearbeitet worden ist.
Mhm. Reißhaken, Drehleiter habe ich noch nie gehört. Das heißt,
Reißhaken,
ist das fest am Drehleiterkorb oben dran oder
was? Nee, das ist mitgehört.
Achso, nimmst du mit hoch.
Für jedes LF auch.
Okay, okay. Das heißt, und dann packst du da,
jo,
alles klar. Ihr seht mich hier gerade mit dem langen Arm.
Ja, wenn es mit einem Arm so funktioniert, ist
dann
super.
Ist schön, aber
ein schwieriger das Ganze.
Läuft dann unkoordinierter,
Okay.
Ja, man braucht schon ein bisschen Muckis,
Verstehe. Die habt ihr Die habt ihr ja beide.
Die Kameraden können das Dach öffnen und das Feuer löschen. Doch die Scheune ist nicht mehr zu retten. Das Wohnhaus bleibt von den Flammen aber tatsächlich unberührt. Der erste offizielle gemeinsame Einsatz ist also erfolgreich gelaufen und die Drehleiter aus Deutschland hat gute Dienste geleistet. Trotzdem gibt es Punkte, die verbessert werden können.
Bei diesem Einsatz hat man denn Sachen dann gesehen, die man in der Nachbesprechung dann angesprochen hat. Was können wir tun im nächsten Fall? Wie? Wer ist eigentlich Gruppenführer? Hm. Dänemark, Deutschland. Wer ist Einsatzleiter? Gelbe Weste hat Dänemark auch. Dann laufen da zwei plötzlich rum. Kommunikation, Funken, wo gehen wir eigentlich rein? Was wollen wir eigentlich, wenn wir Funkgruppe machen? Rufgruppe. Das hat man im Nachhinein dann alles geklärt. Also durch diesen Einsatz wurde man wieder schlauer und konnte dementsprechend beim nächsten Mal wieder besser vorgehen.
Hättet ihr gedacht, dass das ein Thema wird, als ihr zum Beispiel mal euch vorher bei der Kooperationsvereinbarung mal Gedanken gemacht habt oder in der Anreise, so nach dem Motto, hey, wir müssen uns mal Gedanken machen, wer hat da eigentlich gleich den Hut auf? Oder ist das tatsächlich erst im Nachhinein so, ach, wir haben an alles gedacht, nur nicht, wer hier eigentlich das Kommando hat?
Ja, gerade auch durch die Lage, weil das wirklich so an die 100 Kameraden und wurde, das war ja ein großer Brand, kam es eben dazu, dass da mehrere Leute rumgepickelt sind. So, und dann machst du dir Gedanken, okay, wie können wir uns denn im nächsten Mal denn besser aufstellen? Definitiv. Das ist denn dort erst entstanden, ja. Kommt natürlich noch hinzu, da hast du plötzlich ja die Eigentümer, die stehen neben dir. Mhm. Und dann sag ich, das ist so schön, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ihr uns geholfen habt, das ist da, und mit Tränen in den Augen und dass ihr Deutschen uns geholfen habt, das ist so schön.
Ach Mensch,
so, das war schon ein emotionaler Moment, wo wirklich die Leute so dankbar war, dass man gemeinsam dort agiert hat. Und gerade, wie gesagt, wenn so ein Wehrführer plötzlich eine Alarmierung bekommt von dieser Lage und dann auch gleichzeitig zwei, dass man sich dann da so helfen konnte, das war schon.
Man muss auch sagen, wäre das nicht so gewesen, wärt ihr nicht dazu gekommen, wäre dieses Haus wahrscheinlich nicht zu retten gewesen?
Auf jeden Fall. Das hätte man nicht mehr retten können. Also ist wie gesagt auch so, wenn ich jetzt von meinem Vater rede, sag ich mal, der ist 85, selber auch in der Feuerwehr gewesen, Gruppenführer, stellvertretender Wehrführer, der fährt jeden Tag auch immer noch seine 20, 25 Kilometer mit Fahrrad und er fährt auch immer in dieser Gegend. Mhm. Und dann kommt er dann mal, du Jense, wo war das denn du? Und dann, ach, Telmor, wo war das? Und dann fährt er da mit Fahrrad hin und schnackt mit den Leuten noch so, voller Stolz natürlich, mein Sohn. Ja. Und der hat immer noch Kontakt zu den Leuten, schnackt mit denen noch und so und die sind immer noch nach wie vor völlig baff.
Ja.
Also wie toll das war, die Zusammenarbeit, wie schön das war.
Super. Was habt ihr gelernt? Du sagtest eben, ne, da ist ein schöner Satz, irgendwie da rennen dann halt ein paar rum, die rumpickeln.
Jo.
Wie löst ihr das denn jetzt? Wer hat denn den Hut auf bei solchen Sachen? Immer der Däne, weil es in Dänemark spielt?
Ja. Also wenn wir jetzt als erstes irgendwo ankommen würden, dann klar ist man erstmal Einsatzleiter und koordiniert dementsprechend die einzelnen Ortswehren. Aber in dem Moment, wenn der Däne kommt als Einsatzleitung, halten wir uns zurück. Es wird vorne kommuniziert, was welche Lage haben wir momentan und dann übernehmen die.
Okay. Und Funkgruppe auch klar, ne?
Funkgruppe ist klar.
Ja.
Wie wir auszusehen haben, ist klar. Wie wir vorgehen wollen, ist klar.
Mhm.
Vorher miteinander viel zu tun haben, sich auch mal treffen, auf einen guten Schnack.
Wunderbar.
Also, das Erfolgskonzept.
Ja.
Klasse.
Und ich meine, es ist super, dass das bei dem ersten Einsatz so passiert, ne?
Ja, bei dem ersten und so zeitnah, ne?
Genau.
Das war der Hammer.
Genau. Und dass du auch einen Einsatz hast, wo es nicht um Leben und Tod ging, weil du hast keine Leute.
Man atmet einmal aus und denkt,
genau.
Alles gut.
Ja. Ich glaube, wir machen einen Strich drunter. Wann war Feuer aus bei dem Ding?
Um 18.17 Uhr war Alarmierung. Feuer aus war gegen 23 Uhr.
Hat sich dann aber doch hingezogen, ne? Ja,
auf jeden Fall.
Habt ihr schon den nächsten Termin mit den Dänen gemacht? Übungsdienst oder so?
Ja, also die Dänen, wir handhaben das jetzt so, dass wir, also Dänemark kommt bei allen Ortswehren jeweils immer zu den Übungsabenden. Und wir haben bei uns auch, also einzeln, zu jeder einzelnen Ortswehr, dass man auch, sag ich mal, noch ein bisschen das Ganze fokussieren kann. Wie geht jede einzelne Ortswehr jeweils mit den Übungsarbeiten um und die Zusammenarbeit dementsprechend checken. Und wir selber haben immer noch Gemeindefeuerwehrübungen. Die findet dann immer einmal statt in Kupfermühle, Nyhus und Harresley. Die arbeiten dann dementsprechend immer was aus. Und wir nehmen die Dänen auch mal mit rein mit Tanker und Co. So wie wir jetzt haben wir gerade die Gemeindefeuerwehrübung bei uns in Nyhus gehabt. Und wir sprechen vorher einmal ab, was für Übungen wollen wir eigentlich durchziehen im Jahr. Und wir hatten die Aufgabe, Flächenbrand und Waldbrand abzuarbeiten und konnten die Dänen natürlich sehr gut brauchen mit ihrem Tanker.
Ja.
Weil wir hatten nämlich gerade die Lage gehabt, Wasserversorgung von 9 bis 16 Uhr, kein Wasser in Nyhus.
Weil? Trinkwasser kaputt?
Wasserleitung musste repariert werden.
Ja.
Da sitze ich als Ortsführer auf meinem Hof auch und denke so.
Dann bei diesen Übungsdiensten, dann darf der deutsche Feuerwehrmann auch den 20.000 Liter Wassertanker mal fahren? Also wird durchgetauscht?
Durchgetauscht noch nicht, aber ich denke mal, das wird auch mal passieren. Also wir haben auch Kameraden jetzt, auch in Harresley sind zwei Kameraden. Da ist der eine, ist in Dänemark Mitglied und in Harrislee.
Doppelmitgliedschaft, ja, also gibt's genau, ja hier in Deutschland auch, richtig, ne? Aber dann ist es auch grenzübergreifende Doppelmitgliedschaft.
Zweitmitgliedschaft, toll. Weil der Kamerad aus Harrislee, der arbeitet dort dementsprechend in diesem Industriegebiet und ist innerhalb von 2 Minuten dort vor Ort in der Halle in Dänemark.
Stark. Super.
Toll.
Jetzt kannst du deine dänischen Kameraden nochmal schön auf Dänisch grüßen, weil ich es nochmal so gern hören möchte.
Wir hilfen på vores danske Kamerader, Frau Pelborg.
Jawohl, sehr schön. Stark. Wir sagen, Jens, danke, dass du da warst.
Schön, dass du da warst. Danke, Jens.
Macht weiter so und ich hoffe auf wenig Einsätze für euch und viele, viele Übungsdienste. So, was für eine schöne Folge. Theresa, nochmal ganz kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, ist das eigentlich auch für dich ein Thema?
Ja, absolut. Also unsere Feuerwehr ist ja auch nah an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, also Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Und da gab es 1-2 Einsätze schon, wo wir zusammenarbeiten mussten, ne? Weil es halt die Länder übergreifend war.
Aber das ist sprachlich einfacher als bei Jens, ne?
Absolut, ja. Nur ein kleiner Dialekt vielleicht noch mit vorhanden, aber ansonsten geht es, ja.
Sehr schön.
Und wenn ihr auch grenzüberschreitende Einsatzgeschichten habt oder ganz normal eure Einsatzgeschichten uns erzählen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an meineinsatz@ndr.de. Und jetzt bleiben wir im Norden, wechseln aber das Bundesland für unseren Podcast-Tipp. Wir wollen euch MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, ans Herz legen.
Die Hosts Annette Ewen und Mirja Freie beleuchten jede Woche Themen aus Mecklenburg-Vorpommern oder der deutsch-polnischen Grenzregion. Zum Beispiel wird da ein Projekt vorgestellt, das Vorurteile zwischen Polen und Deutschen abbauen soll. Oder die beiden gehen auch der Frage nach, warum freiwillige Feuerwehren, passend zu unserem Thema, ne? Warum freiwillige Feuerwehren in MV immer mehr Führerscheinsorgen haben. Die beiden Hosts talken mit Reporterinnen und Reportern der 4 NDR-MV-Regionalstudios in Rostock, Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg oder mit Gästen. Tja, und das Ganze ist dann über Hintergründe und Einschätzungen. Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist MV im Fokus. Findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Und die nächste Folge von Mein Einsatz hört ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek. Und da geht es um das Hochwasser in Nord- und Westdeutschland rund um Weihnachten 2023.
Lang ist her. Warst du eigentlich auch am Start da beim Hochwasser? Ihr habt in Gifhorn oder in Brumm habt ihr eigentlich gar keinen Fluss, ne? Also du warst zu Hause?
Hallo, erstmal haben wir die Ohre da, ja.
Wer?
Die Ohre.
Die Ohre?
Ja, die fließt da durch, genau. Und ich lag tatsächlich auf dem Sofa, aber war in Bereitschaft. Also ich war in der Bereitschaftsgruppe und
krass.
Wäre bereit gewesen.
Das heißt, du musstest aber am Ende nicht raus?
Nein, wir wurden nicht alarmiert, was auch gut so war. Ja. Dann, wir konnten das Fest dann noch einigermaßen ruhig genießen. Das ging ja einigen anderen Feuerwehrleuten nicht so.
Nee, die Zehntausende waren da in Action.
Die werden jetzt nicken und sich erinnern, dass das Fest doch anders gelaufen ist, als sie sich das vorgestellt haben. So geht es nämlich auch unserem Gast Patrick.
Das hört ihr jetzt schon in der ARD Audiothek. Da gibt es die neuen Folgen ja immer zuerst. Und dann überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
Tschüss.